was sie alles gehört. Es gehört mehr gesund gegessen, mehr gespurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr geliked, immer mehr kommentiert und alles geschert. Ich glaube, dass nicht mehr geschert gehört, sondern sie geschert gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Weil helfen mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter caritas-jobs.at.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Rausch des Lebens. Einem Podcast, in dem wir uns mit Themen wie Burnout und Sucht beschäftigen, wie man aus diesen unschönen Situationen des Lebens wieder rauskommen kann und wie man glücklich bleiben kann. Mein Name ist Verena Tietze, ich bin 37 Jahre alt und heute führe ich ein glückliches und erfülltes Leben. Dafür musste ich aber erstmal durch ein Burnout und einen Alkoholentzug. Gemeinsam mit Professor Michael Musalek, Psychiater und Psychotherapeut und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Herzlich willkommen, Herr Professor Musalek. Wie geht es Ihnen heute?
Es geht mir gut. Einen schönen guten Tag und ich hoffe, es bleibt auch ein schöner Tag bei diesem Thema, das wir heute zu besprechen haben.
Ja, wir sprechen nämlich heute über Scham und Schuld. Auch weil viele Hörerinnen und Hörer uns schreiben, dass sie diese Themen sehr beschäftigen. Also besonders, dass sie sich sehr schämen. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Scham und Schuld? Würde mich auch interessieren. Werden wir sicher auch noch dazu kommen, weil ich habe sehr viele Erfahrungen mit sich schämen. Besonders Alkoholsucht zum Beispiel oder Burnout, da schämt man sich wirklich viel und ständig. Herr Professor, bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Scham und Schuld?
Wir haben schon einmal in einer früheren Folge darüber gesprochen, wie wir uns um die Depression gekümmert haben oder besprochen haben, was eigentlich eine Depression ist, denn Depression ist ganz eng verbunden, vor allem mit Schuld. Also wenn wir depressiv sind, dann fühlen wir uns in der Regel schuldig. Das kann auch so weit gehen, dass ein Schuldwahn entsteht. Worüber wir auch schon gesprochen haben, ist, dass es zwei große Kulturen gibt mit Situationen, die wir vermeiden wollen oder vermeiden sollten, umzugehen. Nämlich auf der einen Seite eine sogenannte Schamkultur und auf der anderen Seite eine Schuldkultur. Und auch da haben wir schon gesagt, dass es in der Regel einfach eine Mischung aus den beiden ist. Der ganz wesentliche Unterschied ist, dass Schuld immer etwas mit Leiden verbunden ist. Also ich fühle mich schuldig und dann leide ich auch darunter, weil ich eben Schuld auf mich geladen habe. Während Scham durchaus auch positive Aspekte haben kann. Also Scham kann uns in eine Leidenssituation bringen, ist aber gleichzeitig auch ein ganz wesentliches Regularium im Umgang mit anderen Menschen. Denn Scham hat etwas mit Tabu zu tun, also mit einer Zone zu tun, die nicht betretbar ist, wo man den anderen keinen Zugang wird. Also nehmen wir das ganz einfache Beispiel der Geschlechterscham, also nackt zu sein. Also viele Menschen schämen sich, hier nackt zu sein. Und das hat im Umgang mit anderen Menschen natürlich durchaus Vorteile, weil man auch den anderen nicht in eine solche Situation bringen möchte. Also das ist im Zusammenleben durchaus etwas auch Positives. Oder sich auch zu schämen, ganz bestimmte Themen mit jemandem anderen zu besprechen. Jeder hat seine eigenen Tabus. Also Tabu ist nicht nur etwas Negatives, sondern ist also durchaus etwas sehr Positives. Dort, wo wir es besonders sehen, ist ja in der Religion, wo es auch immer eine Tabuzone gibt. Das Allerheiligste, das nicht betreten werden darf. Und wenn man das macht, dann schämt man sich letztlich dafür. Also Scham ist nicht nur negativ besetzt, Schuld ist praktisch immer negativ besetzt. Und dann haben wir ein Phänomen, mit dem wir heute sehr oft konfrontiert sind, nämlich, dass wir nicht in einer Schuldgesellschaft, sondern in einer Beschuldigungsgesellschaft leben. Auch darüber haben wir schon einmal gesprochen. Also, dass wir sehr rasch einen Schuldigen suchen und dann so tun, wie wenn es das Problem nicht mehr gäbe. Also, Scham und Schuld hat schon Überschneidungsbereiche. keine Frage. Aber es gibt doch auch dann durchaus ganz wesentliche Unterschiede. Aber wo haben Sie Scham oder Schuld erlebt? Oder war es immer das Gleiche, was Sie erlebt haben? Oder haben Sie gefühlsmäßig hier Unterschiede festmachen können, wenn Sie jetzt an Ihre Vergangenheit denken, wo Sie noch getrunken haben, beziehungsweise wo Sie sich nicht fähig gefühlt haben, hier Berufsleben so teilzunehmen, wie das von anderen gefordert wird?
Ja, also ich war eigentlich in einer ständigen Scham drinnen und deswegen fällt es mir so schwer, dass Sie sagen, das hat alles sein Gutes, weil für mich hatte es nichts mehr Gutes. Ich habe sehr, sehr viel getrunken. Am nächsten Tag habe ich mich irrsinnig geschämt dafür. Dann war ich in der Arbeit. Dann habe ich mich in der Arbeit geschämt, vielleicht, dass ich verkatert war oder vielleicht auch nicht die volle Leistung erbracht habe. Ich bin natürlich jetzt schon eher am Ende meiner Reise angelangt hier. Aber dann habe ich mich geschämt, wenn eine E-Mail nicht gepasst hat. Dann habe ich mich geschämt, wenn der Pressetext nicht gepasst hat. Also ich habe mich nur noch geschämt. Ich habe mich für alles geschämt. Und dann habe ich am Abend was getrunken, damit diese Scham endlich aufhört. Also für mich hatte da die Scham nichts Positives und auch, wenn Sie sagen, zum Beispiel das mit der Nacktheit. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen neuen Partner und ich schäme mich, mich nackt zu zeigen vor dem, dann ist das ja auch nichts Positives. Also für mich hat die Scham ganz viel, ist sehr, sehr negativ behaftet. Ich war in einer Schamspirale quasi. Ich habe mich ja nur noch geschämt für alles und ich bin auch nicht mehr rausgekommen. Deswegen tue ich mir da jetzt ein bisschen schwer.
Das stimmt natürlich. Und wenn es so hinübergekommen ist, dass ich meine, dass Scham etwas durchaus Positives ist und eigentlich nichts Negatives, dann wäre das natürlich ganz falsch, ohne Zweifel. Aber nehmen wir doch das Beispiel eines Politikers her. Also mir persönlich wäre es recht, wenn sich Politiker öfter schämen müssten, dann hätte ich weniger Angst. Also, weil Scham ja auch dazu führt, dass man eben manche Aktionen einfach nicht setzt. Und da geht es nicht nur um nachgewiesene Schuld, sondern es geht eben um das, was wir verantwortungsvollen Umgang mit dem anderen nennen. Und da spielt die Scham schon durchaus eine Rolle. Ist also kulturell ein wesentliches Regularium. Natürlich, wenn es so überhand nimmt, wenn man sich für alles schämt, dann natürlich wird es einengend und dann wird es auch ganz problematisch. Und vor allem, wenn man sich für Dinge schämt, für die man sich eigentlich nicht schämen bräuchte, würden sie nicht einfach stigmatisierend sein. Also ganz typisch, praktisch alle Suchtkranken schämen sich, suchtkrank zu sein. Aber ich habe eigentlich noch kaum jemanden erlebt, der sich schämt, weil er einen eitrigen Zehennagel hat. Selbst dann, wenn er es deshalb hat, weil er einfach sich nicht ordentlich die Füße wascht und dann eine Wunde hat und dann wird die eitrig dort, ja, wo man sich durchaus dafür schämen könnte, dass man
sich nicht... Ja, würde ich mich vielleicht auch schämen.
Ja, möglicherweise. Ja.
Obwohl, ich habe ja ein Schamproblem offensichtlich. Egal. Ja.
Ja, aber es ist schon so, dass es ganz bestimmte Bereiche gibt, wo wir gesellschaftlich hineingetrieben werden, dass man sich quasi schämen sollte. Denn auch wenn sich ein Suchtkranker nicht wegen seiner Suchtkrankheit schämt, wird gesagt, also der nimmt das überhaupt gar nicht ernst. Manche sagen auch, sie müssen auch quasi ein Büßergewand anziehen, weil sie so viel Schuld auf sich geladen haben. Dass das Therapeuten anders sehen, ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber im Prinzip gibt es eben diese Stigmatisierungen, wo wir quasi in die Scham gedrängt werden. Also dort, wo sie uns auch gesellschaftlich überhaupt nicht weiterhilft, im Gegenteil, einfach nur das Leiden verstärkt. Also Scham ist nicht per se nur etwas Positives. Das kann durchaus auch massiv negativ sein, kann auch zu massiven Leidenszuständen führen, kann auch zu ganz dramatischen Dingen führen, denn es hat ja auch mit der Wertigkeit zu tun und auch mit der Ehre etwas zu tun. Denken wir an das 19. Jahrhundert oder Beginn des 20. Jahrhunderts, wo wir einen sehr eigenartigen Ehrbegriff gehabt haben, also wo Leute sich gegenseitig umgebracht haben, weil jemand irgendetwas Besonderes gesagt hat oder getan hat, was man mit einem Gespräch leicht aus der Welt schaffen hätte können, aber es nicht möglich gewesen ist, wenn man hier Militarist gewesen ist und eben die Ehre verletzt worden ist, dann musste man Satisfaktion fordern beim anderen. Das hat schon etwas hier mit Schuld- und Schamzuweisung zu tun, die weit über das Ziel hinausgeht. Aber eben Scham kann auch durchaus eine positive Kraft sein. Und deshalb denke ich, ist es auch in der Erziehung notwendig, dass also Kinder auch lernen, sich für das eine oder andere zu schämen, besser als sich schuldig zu fühlen, sondern sich einfach zu schämen und es deshalb dann auch nicht mehr zu tun.
Wenn wir mich jetzt persönlich hernehmen, bei mir hat das total Überhand genommen. Also ich habe mich für alles geschämt nur noch. Und auch in meiner Jugend schon. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich quasi unterwürfig gezeigt und der andere war besonders groß und ich habe mich geschämt für, weiß ich nicht, dass ich eben nicht genüge oder dass ich irgendwas falsch mache. Das muss ja irgendwo herkommen. Habe ich das quasi als kleines Kind gelernt oder wo passiert denn das in unserer Entwicklung, dass dieses Scham- und Schuldthema aufkommt und wir lernen, vielleicht gesund oder eben nicht gesund mit dieser Scham umzugehen, dass ich mich eben gesund schäme oder dann, dass wie bei mir, glaube ich, eine nicht so gute Entwicklung genommen hat.
Ich bin mir nicht so sicher, ob all das, was Sie unter Schämen erlebt haben, wirklich unter den klassischen Schambegriff fällt, sondern ob da nicht auch eine Schuldkomponente quasi mit dabei ist. Also gerade dort, wo wir versagen, schämen wir uns in der Regel nicht ganz so stark, sondern fühlen uns eigentlich schuldig, dass wir einfach nicht genug getan haben, dass wir uns nicht genug eingesetzt haben etc. Also fühlen uns gewissermaßen schuldig für etwas. Es ist eine Mischung meist und ich möchte jetzt nicht zu akademisch werden, um das jetzt wirklich auseinander zu dröseln. Aber ich denke, das ist schon ein wesentliches Zeichen unserer Gesellschaft, nämlich einer Beschuldigungsgesellschaft, wo es eben immer gleich darum geht, einen Schuldigen ausfindig zu machen. Es geht praktisch nie darum, eine Ursachenkonstellation zu finden, die man dann vielleicht in der Zukunft besser in den Griff bekommen kann, sondern wichtig ist, einmal einen Schuldigen zu finden. Das ist, es gibt ein Zugsunglück und die erste Frage ist, wer schuld dran? Dann findet man einen Schuldigen und damit ist das Thema mehr oder weniger abgehakt. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass es einem Menschen oder mehreren Menschen noch schlechter geht als vorher. Sonst hat sich nichts geändert. Viel wesentlicher wäre zu sagen, was ist die Konstellation, die zu dem geführt hat und wie kann ich die in Zukunft besser vermeiden. Dieses Beschuldigen, das beginnt schon sehr, sehr früh. Der war ja schuld, der hat angefangen. Es gibt eine Rauferei. Da geht es nicht darum, was jeder gemacht hat und wie man verhindern kann, dass es das nächste Mal das nicht ist, sondern wer hat angefangen.
Und der ist schuld und der wird bestraft.
Genau, der
quasi
wird bestraft. Und der andere, der dann vielleicht viel furchtbare Sachen gemacht hat, geht frei aus, weil er hat ja nicht angefangen. Also es geht immer letztlich darum, wer hat die Schuld daran und das zieht sich dann weiter. Auch wer ist schuld daran, dass eine schlechte Note bekommen hat, war es der Schüler, dann ist der schuld und wird aber nicht gedacht, dass es vielleicht eine Konstellation ist, wo er keine andere Chance gehabt hat, als eben nicht genug gelernt zu haben, weil eben es familiäre Probleme gibt oder weil es nicht genug Zeit gegeben hat, den Stoff auch wirklich durchzuarbeiten, was auch immer. Wichtig ist, eine Person ist es und das ist ein Muster, das zieht sich durch unsere Gesellschaft durch und das lernen wir und werden dauernd verstärkt. Wenn jetzt der Selbstwert noch niedrig ist, da sind wir auch bei der letzten Folge, dass es ja durchaus hier einen Zusammenhang gibt, Selbstsicherheit, Selbstwert und Selbstwirksamkeit, wenn das niedrig ist, dann natürlich schämen wir uns ganz besonders oder fühlen uns eben ganz besonders oft schuldig.
Und das kann als Kleinkind schon beginnen oder also das kann ich als Kind schon so empfinden. Vielleicht auch, wenn man sehr strenge Eltern hat, die immer wieder sagen, weiß ich nicht, dass man schuld ist oder dass man nicht gut genug ist wegen der Noten oder hängt das dann damit zusammen, dass ich das da auspräge?
Das sind ganz frühe Engramme, die hier gesetzt werden und wenn die dauernd verstärkt werden, dann kommt es dann mit der Zeit auch zu einer self-fulfilling prophecy. Das heißt, man erwartet ja, dass das wieder ist, dass ich, so wie Sie es auch erwartet haben, ich werde es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Und wenn ich natürlich so an eine Aufgabe herangehe, wo ich mir denke, ich werde es eh nicht schaffen, dann ist die Chance natürlich, dass ich es nicht schaffe, relativ groß. Und damit schäme ich mich dafür oder fühle mich schuldig, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Also es gibt diese Negativspiralen und letztlich grundgelegt wird das aber in der Regel in der frühen Kindheit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in der frühen Kindheit quasi determiniert werden und dann können wir nichts mehr ändern. Viele Probleme beginnen erst viel, viel später, keine Frage, aber Schuld und Scham in unserer Gesellschaft, also eher Schuld.
Ja.
Ich sage, man sieht es am besten in der Politik. Da wird kaum darüber gesprochen, dass sich jemand schämt für das, was er getan hat, sondern es wird ein Schuldiger gesucht. Und wenn der dann bei Gericht nicht verurteilt wird, dann hat er keine Schuld und dann ist so, wie wenn das nie passiert wäre. Und da sieht man, was Scham auch an Positiven letztlich bringen könnte, denn dann würde der eine oder andere Politiker sagen, egal ob ich jetzt verurteilt werde oder nicht verurteilt werde, ich schäme mich einfach für dieses Verhalten, dass ich so mit anderen Menschen umgegangen bin oder dass ich dieses und jenes gemacht habe. Das gilt nicht nur natürlich für Politiker, es gilt für alle, aber weil wir im Moment gerade immer wieder diese Diskussionen haben und da sehen wir auch, dass in Ländern sehr unterschiedlich damit umgegangen wird. Es gibt Länder, wo viele Politiker selbst zurücktreten, weil sie eben sagen, ich schäme mich dafür, egal ob ich jetzt dafür belangt werde oder nicht. Das war einfach kein richtiges Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe. Es gibt andere Länder, wo das praktisch nie passiert, sondern wo das nur dann passiert, wenn jemand also wirklich rechtskräftig verurteilt ist.
Dann sind wir wieder bei groß aufgeblasenen Egos und solchen Geschichten. Und dazu habe ich auch eine Frage, weil wir ja doch eben auch über die Rolle der Frau sprechen und wie sich das vielleicht zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Und ich kann es natürlich jetzt nur sehr persönlich sagen, aber ich kenne auch genug Frauen in meinem Umfeld, die das ähnlich wie ich empfunden haben oder empfinden, dass sie zum Beispiel sich als gesamte Person nicht okay finden oder sich schämen, wie sie ihr Leben leben. Also da ist wirklich innerlich, sind da wirklich starke Kämpfe. Und ich habe viele männliche Freunde auch, aber ich beobachte es eher bei meinen Freundinnen, kann ich nicht allgemein sagen. Können Sie mir dazu Näheres sagen?
Es ist sehr schwierig, von den Männern und den Frauen zu sprechen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wir alle kennen sie. Aber es ist eben nicht so einfach zu sagen, jede Frau ist so wie eine Frau und jeder Mann ist so wie ein Mann und dann haben wir wieder diese Stereotypien. Was wir aber schon sehen, tendenziell, ist, dass Schambewusstsein, so nennen wir das, bei Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern im Schnitt. Das heißt nicht, dass es nicht Männer mit Schambewusstsein gibt. Es gibt auch genug Frauen, die kein Schambewusstsein haben. Es gibt alles. Und dieses Schambewusstsein hat aber eben zwei Seiten. Es hat die eine, die positive Seite, dass Frauen hier auch ganz anders selbstreflexiv sind, sich auch verantwortlich fühlen, ganz in einer anderen Art und Weise, als das manche Männer tun. Aber auch mit dem Nachteil, dass natürlich auch die negativen Auswirkungen der Scham eine viel größere Rolle spielen. Die Frage, die dann immer kommt, ist das genetisch determiniert oder ist es umweltmäßig bedingt? Darüber haben wir auch schon einmal gesprochen. Es ist sicher beides. Ob es jetzt eine 60-40 Relation ist zwischen Genetik und Umwelt oder eine 40-60 Relation ist, darüber möchte ich nichts sagen. Aber es ist sicher nicht eine 80-20 oder 20-80 Relation. Also es spielen beide Faktoren eine Rolle. Faktum ist, ich denke, dass das positive Schamgefühl einfach gefördert gehört. Bei Männern wesentlich mehr als bei Frauen, weil es bei Frauen einfach besser ausgeprägt ist im Schnitt. Und umgekehrt der Umgang mit Schuld gefördert werden muss. Also wenn ich mich schuldig mache, wie kann ich auch aus dieser Situation wieder herauskommen? Und da gibt es ja einen ganz wunderbaren Bereich, einen kulturell Großschritt, den wir getan haben in der Menschheit. Nämlich, das ist das, dass man etwas bereut, nämlich ehrlich bereut, also nicht nur es sagt, sondern bereit und auch versucht, wieder gut zu machen. Übrigens etwas, was manchmal heute in unserer Gesellschaft abhanden gekommen ist, wo dann Menschen verurteilt werden und einfach dieser kulturelle Großschritt nicht mehr gemacht wird, dass sie sich auch verändern können, dass sie auch das bereuen können, sondern sie werden einfach geächtet dann, weil sie eben irgendetwas falsch gemacht haben. Und da haben wir ja einige Beispiele in unserer Gesellschaft in letzter Zeit gehabt, wo Menschen geächtet werden.
Cancel Culture nennt man das auch.
Genau, und dass sie im Canceling auch gar nicht mehr rauskommen können.
Ganz, ganz schwieriges Thema, weil es natürlich Menschen gibt, die wirklich Dinge getan haben, wo man sehr schwer damit umgehen kann, ihnen auch zu verzeihen. Also wo man sich sehr schwer tut mit Vergebung, finde ich. Also
ohne Zweifel, aber es ist eben ein ganz großes menschliches Kulturgut, dass wir auch lernen zu verzeihen. Nicht jetzt in dem Sinne, dass egal was passiert, man sagt, naja, verzeih ich halt, ja, sondern es geht schon darum, die Sache ernst zu nehmen und auch dementsprechend auch einen neuen Weg einzuschlagen. Aber wenn ein Mensch diese Kraft aufbringt, einen neuen Weg einzuschlagen, dann muss man das auch letztlich als solches akzeptieren und nicht nur akzeptieren, sondern eigentlich als einen Großschritt sehen. Denken Sie an sich selbst, wenn Sie jetzt heute immer nur als Alkoholikerin abgestempelt werden würden und das ist so das Einzige, was von Verena überbleibt. All das, was da passiert ist, dann wäre das einfach etwas zum Schämen. Das wäre zum Schämen, dass man das nicht sieht, was Sie an Großartigen geleistet haben, um einen ganz neuen Weg hier zu gehen.
Also das ist ganz schwierig, weil ich bewege mich wie auf einem Drahtseil, kommt mir vor, weil ich gehe in die Öffentlichkeit mit all meinen Themen, dass ich eben Burnout hatte und eine Alkoholsucht und so weiter. Und da kommt mir schon auch oft entgegen, nicht Hass, aber Aggression zum Beispiel, ja. Und aber dann auch Bewunderung. Aber die Bewunderung kommt jetzt erst, wo ich mir selbst diese Anerkennung gebe. Also die Bewunderung kommt erst, nachdem ich jetzt jahrelang sehr alleine daran gearbeitet habe. Also die Unterstützung war eigentlich wenig oder kaum da, als es mir nicht gut ging. Und das ist ja die Krux dann daran, oder?
Weil exakt. Und dann ist dieser furchtbare Satz, dann ist ja selbst schuld. Hätte sie nicht getrunken, dann hätte sie es ja sich gemacht. Nicht? Also die selber schuld. Und damit ist auch das Thema irgendwie schon wieder abgehandelt. Und ich denke, da können wir auch kulturell einen Schritt nach vor machen, beziehungsweise die Schritte, die wir eh schon gemacht haben, jetzt nochmals machen, eben zu sagen, jeder Mensch muss die Chance bekommen, auch etwas Neues zu tun. Und wenn er das gut und gerne und ehrlich auch wirklich tut, dann braucht das auch Bewunderung, genauso wie man das andere nicht für gut heißt. Das ist gar keine Frage. Wobei natürlich im Krankheitsfall es so und so sehr die Frage ist, ob man überhaupt hier schuld sein kann, denn ja, ist ein Diabetiker, der einen sogenannten Altersdiabetes hat, dran schuld, dass er ihn hat, auch wenn er natürlich möglicherweise zu wenig Sport betrieben hat, zu üppig gegessen hat und eben manche andere Dinge nicht eingehalten hat. Also ist er dann einfach nur schuld daran oder ist er erkrankt? Ich würde meinen, er ist nicht schuld daran, denn die allerwenigsten essen und trinken so viel, dass sie endlich einmal Diabetiker werden. Übrigens auch so wie bei Alkoholkranken. Die allerwenigsten setzen sich zurück und sagen, jetzt trinke ich einmal so richtig, weil irgendwann einmal werde ich hoffentlich
süchtig.
Genau, also ganz sicher nicht, sondern das sind Prozesse, die sich einfach ergeben und wo wir mit diesen Schuldzuweisungen sehr, sehr vorsichtig zumindest umgehen sollten.
Aber das macht es ja so schwierig, also besonders Alkoholismus und auch Burnout. Also bei Burnout wird einem auch irgendwie Schuld zugewiesen oder im Sinne von, naja, du hast es einfach nicht geschafft. Also eben wieder, oh ja, du bist schuld irgendwie dran, ja. Das macht es aber, finde ich, schwieriger, diese Dinge zu bekämpfen. Also ich habe mich sehr, sehr allein gefühlt und sehr einsam gefühlt und das hat nicht die Reise einfacher gemacht, raus aus dem Alkoholismus. Also ich finde, dass da, finde ich, ist die Scham oder die Schuld an der falschen Stelle.
So ist es, aber da sehen wir, wie gut Scham wäre für jene, die den anderen beschuldigen. Wenn sich die dafür schämen würden, dass sie jemandem, dem es schlecht geht, alles tun, dass ihm noch schlechter geht, dann würden wir uns sehr, sehr viel Leid in unserer Gesellschaft ersparen. Also Scham im richtigen Moment, richtig eingesetzt, kann durchaus hilfreich sein. Im falschen Moment, falsch eingesetzt, ist es etwas Desaströses.
Ja. Noch abschließend, weil mich diese Frage auch ein paar Mal erreicht hat. Eine Hörerin hat gemeint, sie schämt sich zum Beispiel für ihre Herkunft. Also sie kommt aus einem Umfeld und sie schämt sich dafür und sie tut alles dafür, dass sie erfolgreicher ist oder sich anders in die Gesellschaft einbringt. Was können wir denn da vielleicht auch noch abschließend für Tipps geben, wenn sowas passiert?
Also ich denke, sich für etwas zu schämen, wofür man nichts kann, wo man keine Chance hat, auch irgendetwas zu verändern. Die Herkunft hat sich keiner von uns ausgesucht, sie nicht, ich nicht. Die ist einfach so, wie sie ist. Aber was wir aus dem machen, dort macht schon Sinn, sich für das eine möglicherweise zu schämen und sich für das andere möglicherweise eben gar nicht zu schämen und sogar stolz darauf zu sein, dass man das und jenes geschafft hat. Also dort, wo ich Verantwortung übernehmen kann, wo ich auch überhaupt prinzipiell selbstwirksam sein kann, dort macht Schamgefühl durchaus auch im positiven Sinne Sinn. Dort, wo ich nichts verändern kann, also meine Herkunft, mein Geschlecht, mein Status, wo ich aufgewachsen bin, ob ich eine schwarze Hautfarbe habe oder eine andere Hautfarbe habe, sich dafür zu schämen oder rote Haare habe. Es hat Zeiten gegeben, wo rote Haare, da haben sich alle geschämt dafür, dass sie rote Haare gehabt haben. Auch eine Ungeheuerlichkeit eigentlich, aber es war so einfach. Also sich dafür zu schämen, das macht wirklich keinen Sinn. Sich zu überlegen, ob meine Handlung Bedingungen, die ich setze, vielleicht dazu führen, dass ich mich schämen sollte dafür. Das könnten wir kultivieren und da könnten wir sehr, sehr viel Leid den Menschen ersparen.
Wie kann ich daran arbeiten, wenn ich mich für etwas schäme, wofür ich zum Beispiel nichts kann? Kann ich das therapeutisch aufarbeiten oder?
Im ersten Schritt, denke ich, sollte man sich vor Augen führen, macht es überhaupt einen Sinn, dass ich mich da schäme? Und dann wird dieses Schamgefühl schon etwas geringer. Wenn ich es aber gar nicht schaffe, quasi mit mir selbst fertig zu werden, dann macht es durchaus Sinn, sich einmal Hilfe in der Umgebung zu finden. Ich glaube nicht, dass jeder, der ein Problem hat, sofort zu einem Psychotherapeuten gehen muss. Gar keine Frage, das ist nicht notwendig. Ja, aber wenn das auch nicht funktioniert, dann natürlich muss man sich nicht dafür schämen, um dabei zu bleiben, auch eine Therapeutin ja, aufzusuchen.
Das sehe ich genauso. Super. Vielen Dank, Herr Professor. Eine schöne Folge und vielen Dank auch an eure vielen Fragen, die ihr immer wieder stellt. Ich freue mich sehr, wenn wir Feedback bekommen und Fragen erhalten, zum Beispiel über Instagram Musalek und Tietze. Vielen Dank, Herr Professor, und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit Ihnen.
Auch ich freue mich sehr darauf.
Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische-Bester.